Ihr Lieben, letzte Woche haben wir aufgrund der Taufen, die wir hier gefeiert haben, die Predigtserie durch das Buch Daniel unterbrochen und haben einige Verse aus dem ersten Petrusbrief angeschaut. Wir haben dabei gesehen, dass Gott schon zur Zeit Noah eine große Rettung geschenkt hat. Wir haben gelesen, zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Nach der Rettung durchs Wasser hindurch kehren wir heute zurück zum Buch des Propheten Daniel und werden heute wiederum eine außergewöhnliche Rettung sehen. Diesmal nicht durchs Wasser hindurch, sondern durchs Feuer hindurch. Wir kommen zu dem ganz bekannten 3. Kapitel vom Propheten Daniel. In diesem Kapitel geht es darum, dass die 3 Freunde Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego, in einen großen Feuerofen geworfen werden. Und wir werden sehen, wie sie auf wundersame Weise durch das Feuer hindurch bewahrt werden. Diesen Feuerofen hatte König Nebukadnezar aufrichten lassen. Wir werden das gleich alles genauer betrachten, weil er denen, die ihn nicht anbeten wollten, die sein Standbild, ein Götzenbild nicht anbeten wollten, drohen wollte, sodass sie bloß alle mitmachen beim Götzendienst. Nun sind wir hier heute versammelt und keiner von uns steht wohl in der Gefahr, sich zu verneigen und anzubeten, ein großes goldenes Standbild. Ich habe mir sagen lassen, das Standbild im Buch Daniel muss ungefähr so hoch gewesen sein wie die Bavaria samt Sockel. Ich habe noch niemanden von uns gesehen, der nach dem Gottesdienst dahin geht und sich davor niederkniet. Also könnte man sich fragen, hat uns dieser Text überhaupt etwas zu sagen? Spricht der wirklich in unsere Zeit und in unser Leben? Nun, ich bin davon überzeugt, das tut er. Ich glaube, dieser Text spricht sehr in unsere Zeit und in unser Leben. Und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass uns das deutlich wird. Warum das, was Schadrach, Meschach und Abednego eine echte Versuchung war, auch für uns eine echte Versuchung ist. Aber noch viel mehr hoffe ich, dass wir hindurchschauen dann zu dem Gott, der wahrhaft retten kann, sodass wir ihn allein anbeten. Und so möchte ich beten für uns und für unser Hören auf Gottes Wort. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Öffne unsere Herzen, sodass wir bereit sind, uns durch dein Wort herausfordern und überführen zu lassen. Herr, und dann öffne du unsere Herzen noch weiter, sodass wir, nachdem wir erkennen, warum wir einen Retter brauchen, dich erkennen als den Gott, der wahrhaft retten kann. Auf dass wir dir mehr vertrauen und mehr für dich leben als für die Dinge dieser Welt. Damit du geehrt wirst in allen Dingen, denn dir gebührt alle Ehre und Anbetung. Amen. Ich werde uns nicht den ganzen Predigtext in einem vorlesen. Das sind 30 Verse. Wir betrachten die ersten 30 Verse aus Daniel 3, fast das ganze Kapitel. Ich werde mal abschnittsweise diesen Text lesen und dann einige Dinge dazu sagen. Grob gegliedert, das seht ihr in eurem Gottesdienstblatt, habe ich die Predigt in 3 Punkte. Ich lese aber in deutlich mehr Abschnitten, weil sonst die Textabschnitte einfach zu lang werden. Ich möchte uns zu Beginn die ersten 7 Verse lesen und dort lesen wir von dem allgemeinen Götzendienst, den König Nebukadnezar anordnet. Daniel 3, beginnend in Vers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, Es wird euch befehlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Okay, soweit die ersten 7 Verse. Das klingt schon ganz schön komisch, ne? All diese Wiederholungen. Und eigentlich soll uns das, glaube ich, zeigen mit all diesen Wiederholungen, dass das einfach lächerlich ist. Hier steht im Zentrum der König Nebukadnezar, der sich ganz offensichtlich eng mit diesem Götzenbild, das er selbst hat aufrichten lassen, identifiziert. 5 in 7 Versen heißt es, das goldene Bildnis, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Dass der König hatte aufrichten lassen. Dass der König hatte aufrichten lassen. Nur damit wir das nicht verpassen. Der König lässt also ein goldenes Bild aufrichten und alle sollen sich niederknien und anbeten und anbeten und anbeten. Alle, all diese verschiedenen Leute, alle, wirklich alle. Und dabei gibt es dann dieses große Konzert mit all diesen Instrumenten, die dann auch nochmal wiederholt werden. Wir denken, Mann, was soll denn das hier? Nun, König Nebukadnezar hatte ein großes Anliegen, dass jetzt hier ein goldenes Götzenbild angebetet werden sollte. Warum eigentlich? Wie kam der auf die Idee, das herstellen zu lassen? Nun, ich glaube, dass das etwas zu tun hat mit dem, was wir vor 2 Wochen in Kapitel 2 betrachtet haben. Da hat König Nebukadnezar nämlich von einem großen Standbild geträumt. Vielleicht erinnert ihr euch. Und dieses Standbild hatte, genau wie das, was er jetzt aufrichten ließ, ein goldenes Haupt. Im Gegensatz zu dem Standbild von König Nebukadnezar hatte es dann aber andere Teile. Es hatte Arme und Brust aus Silber, einen Bauch und Lenden aus Kupfer, dann Schenkel aus Eisen und Füße aus Eisen und Ton. Wir hatten dann gesehen, wie dieses Standbild erst einmal imposant dastand, aber dann kam ein Stein vom Himmel und er hatte dann dieses Standbild von den Füßen her aus Eisen und Ton her zermalmt, sodass nachher das ganze Standbild nur noch Schutt und Asche war. Nebukadnezar hatte diesen Traum nicht verstanden und er hatte rufen lassen, all die Weisen, damit ihm jemand diesen Traum auslegen könnte. Und nur einer konnte es tun, Daniel. Der musste ihm erst einmal erklären, was er geträumt hätte, damit er wusste, dass Daniel nicht einfach irgendwas sagte. Und Daniel konnte es, weil Gott es ihm geschenkt hatte, das zu wissen, was Nebukadnezar geträumt hatte. Und dann legte Daniel aus, was das zu bedeuten hatte. Und er betonte, das goldene Haupt steht für König Nebukadnezar und sein Reich. Und dann die anderen Teile der Statue, des Standbildes, standen für nachfolgende Reiche. Und der Stein, der dann kam und alles zerstörte, stand für Gott und sein Reich. Nun, Nebukadnezar war überwältigt davon, dass Daniel seinen Traum wusste und diesen Traum auslegen konnte. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 2, dass Nebukadnezar verkündet, es ist kein Zweifel, das sagt er zu Daniel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Nun, man hätte denken können, dass Nebukadnezar sich an dieser Stelle bekehrt zu diesem Gott. Aber das tut er nicht. Ganz im Gegenteil. Nun hat er erkannt, das ist eine echte Gefahr für mein Königreich, das sind nachfolgende Königreiche, also muss ich meine Macht absichern, damit das, was Daniel geträumt hat, bloß nicht geschieht. Also brauchen wir ein anderes Standbild, nämlich nicht eins nur mit einem Haupt aus Gold, sondern wir brauchen ein Standbild, das zeigt, meine Macht ist für immer. Da gibt es keine nachfolgenden Königreiche mit Kupfer und Eisen und Ton und so weiter. Da ist nur Gold. Das ganze Standbild Gold. Und damit es auch gar nicht dazu kommen kann, dass irgendwie die Macht von König Nebukadnezar in Frage gestellt wird, wird jetzt eine allgemeine Anbetung dieses Königs und seines Reichs und damit seines Götzenbildes angeordnet. wird deutlich gemacht, alle Amtsträger, alle Leute, ja selbst Menschen aus anderen Völkern, die in diesem Gebiet leben, alle müssen ihn anbeten, müssen dieses Götzenbild anbeten. Und wer da nicht mitmacht, wer sich widersetzen sollte, der wird sofort in einen Feuerofen geworfen. So sichert man seine Macht. So funktionieren totalitäre Systeme. Babel ist ein Paradebeispiel dafür. Und aus der Geschichte und aus dem Geschehen anderer Länder wissen wir, dass das tatsächlich immer wieder vorkommt. Und wir wissen, wie schnell ganze Bevölkerungen einem solchen Druck nachgeben und dann einfach tun, was von ihnen erwartet wird. Das war bei den Massenaufmärschen der Nazis hier in Deutschland so und später bei den Kommunisten in der Sowjetunion. Das ist heute noch so in Nordkorea und in vielen anderen Ländern. So agieren totalitäre Regime und die Menschen machen mit. Aus Angst. Und zur Wahrheit gehört auch, dass viele Christen in all diesen Regimen auch mitgemacht haben. Von daher möchte ich uns warnen, jetzt vorschnell zu sagen, naja, das hätten wir natürlich anders gemacht. Ich glaube, tatsächlich erleben wir in gewisser Weise ähnliche Dinge auch hier heute in unserem Land. Wir erleben, wie es einen gesellschaftlichen Mainstream gibt, der einfordert, dass alle mitmachen müssen. Es gibt einen gesellschaftlichen Druck. Gerade in diesem Monat erleben das viele von euch, und ich habe es von einigen gehört, wie an Arbeitsplätzen in diesem LGBT Pride Month, früher hieß das Gay Pride Month, inzwischen hat man das ausgeweitet, wie man mitmachen muss. Überall eine Regenbogenfahne. Überall bestimmte Dinge, wo man die Vielfalt feiert. Das erstreckt sich über viele Arbeitsplätze und Arbeitgeber bis hinein in die Schulen. Und wehe, du machst nicht mit. Wehe, du stehst auf dagegen. Wehe, du bist das Kind in der Schule, das sagt, ich möchte nicht, dass wir bei uns in der Klasse eine Regenbogenfahne aufhängen. Wehe dir, dass du beim Firmen-Event zum LGBTQ und so weiter Manns nicht mitmachst. Dann gibt's Druck. Dann musst du damit rechnen, dass du ausgegrenzt und sanktioniert wirst. Dann bist du sofort intolerant. Und wenn dein Arbeitgeber genug Durchsetzungsvermögen hat, dann kriegst du erstmal ein Achtsamkeitstraining. Oder du erlebst Mobbing. Gerade für viele jüngere Menschen ist das eigentlich das Gebot der Stunde. Der Feuerofen unserer Zeit ist einfach das Mobbing. Die totale Verachtung der Mitschüler. Und der Lehrer gleich mit. Und dann ist der Druck, da mitzumachen, groß. Und viele geben nach, viele machen einfach mit. Die wenigsten dann bewusst als Götzenanbeter. Aber wenn wir uns ehrlich hinterfragen, dann müssen wir doch, glaube ich, feststellen, dass wir letztendlich doch einen Götzen haben, der uns dazu bringt, da dann doch mitzumachen. Ein großer Götze, mit dem ganz viele von uns zu tun haben, ist das Verlangen danach, selber gemocht oder zumindest nicht ausgegrenzt zu werden. Das wird mir dann wichtiger als Treue zu dem, was Gottes Wort mir sagt. Da machen wir halt mit, wenn die Musik erklingt. Anstatt Gefahr zu laufen, dass wir die Hitze des Feuerofens erdulden müssen. Ich glaube, letztendlich, wenn wir Daniel 3 lesen, müssen wir eingestehen, wir sind alle nicht nur wie das Volk, das sich niederkniet, wir sind alle ein bisschen wie König Nebukadnezar. Wir suchen für uns selbst Anbetung oder zumindest Anerkennung. Das ist tief in unserem Denken, in unserer Gesellschaft, in unserem Zeitgeist verankert. Und deswegen haben wir unsere kleinen goldenen Standbilder, die wir aufrichten, damit andere Menschen auf uns schauen, uns bewundern. Ich hoffe, du lässt das für einen Moment an dich heran. Ich weiß, das ist jetzt relativ konfrontativ für so einen netten Sonntagmorgen. Aber ich spreche hier aus meinem eigenen Leben und meinem eigenen Herzen und ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht ganz anders geht. Ja, je nach Alter und finanziellen Möglichkeiten gibt es Dinge, die wir haben müssen, damit Menschen uns nicht verachten, sondern uns auch anerkennen. Sei es das neueste Handy oder schicke Klamotten oder ein schickes Auto oder eine mondäne Wohnung oder ein tolles Haus. Und das, was wir nicht gleich vorzeigen können, davon machen wir Fotos. Wir machen Fotos von unserem Traumurlaub und am besten von uns selbst. Von unseren gestählten Muskeln oder unseren geschminkten und hinoperierten Gesichtern oder von dem Tollen, was wir gekocht haben. Und alle Welt soll es sehen. Kommt und betet an. Wozu sonst ist WhatsApp-Status da? Wozu sonst ist Instagram da? Wir haben unsere goldenen Standbilder. Schaut! Und wenn es nichts zu zeigen gibt, nur dann sammeln wir uns bei denen, die was zu zeigen haben. Dann wollen wir etwas von ihrem Glanz abbekommen. Oder wir erinnern uns an das, was wir einst hatten und berichten von längst vergangenen Tagen, damit alle es wissen, wer ich mal war und was ich mal geleistet habe. Auch wenn die goldenen Standbilder nicht mehr stehen. Ihr Lieben, ganz ehrlich, den Druck kennen wir, oder? Den Druck mitzumachen beim allgemeinen Götzendienst. Und ganz ehrlich, doch auch die Versuchung, unsere eigenen kleinen goldenen Standbilder aufzurichten, damit andere auf uns schauen, uns anerkennen. Vielleicht sind sogar fromme goldene Standbilder. Also ich glaube, die Versuchung zum Götzendienst, die lauert überall. Das ist nichts, was früher einmal war. Und vor allem findet sich die Versuchung zum Götzendienst tief in unseren Herzen. Und wenn wir das erkennen, ihr Lieben, wenn wir erkennen, dass das eine reale Gefahr für uns alle ist, ich glaube, dann sind wir bereit, auf Schadrach, Meschach und Abednego zu schauen und zu sehen, wie sie sich dem allgemeinen Götzendienst entgegenstellten. Davon lesen wir ab Vers 8. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wie sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über einzelne Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Okay, hier sehen wir also die drei Freunde von Daniel. Übrigens nur am Rande, Daniel kommt in diesem Kapitel nicht vor, falls jemand noch nach Daniel sucht. Die drei Freunde von Daniel, die werden hier von einigen chaldäischen Männern angeklagt. Chaldäer, das ist ein anderes Wort für das gleiche Volk, das sind die Babylonier, das ist das Volk, was dort lebt und regiert. Und bevor sie jetzt ihre Anklage vor König Nebukadnezar vorbringen, kommen sie erst einmal sehr ehrerbietig. Und dann erwähnen sie zwei Dinge, die sie wahrscheinlich dazu motiviert haben, jetzt Schadrach, Meschach und Abednego anzuzeigen. Zwei Dinge, die sie richtig stören. Die Männer waren Juden. Sie waren also Fremde. Sie gehörten nicht zu Babel. Sie waren aus Sicht der Einheimischen Männer, die hier eigentlich nichts zu suchen hatten und die ganz sicherlich nicht zu melden haben sollten. Doch diese drei Männer, und das ist das Zweite, was sie stört, und das sprechen sie auch an, waren von König Nebukadnezar auf Bitten von Daniel hin über die einzelnen Bezirke im Land gesetzt worden. Das hatten wir am Ende von Kapitel 2 gesehen. Also ich glaube, es ist gut zu sehen, was die Feindschaft, was die Anklage hier motiviert, ist vielleicht weniger, dass diese Männer wirklich ein Anliegen haben dafür, dass das goldene Standbild angebetet wird. Die haben einfach ein Problem mit diesen drei Männern. Sie sind motiviert von Fremdenfeindlichkeit und von Neid. Auch das ist heute nicht so ganz fremd, oder? Fremdenfeindlichkeit und Neid bringt sie dazu, die anderen jetzt auflaufen zu lassen. Sie gehen also vor König Nebukadnezar und sagen ihm in größter Ehrerbietung, sodass Nebukadnezar auf jeden Fall sich geschmeichelt fühlt, diese Männer wollen nicht das tun, was du angeordnet hast. Und dann sehen wir, wie selbstverliebt König Nebukadnezar ist. Er kann es nicht ausstehen, dass die drei Männer nicht mitmachen bei dem von ihm angeordneten allgemeinen Götzendienst. Wir lesen das, er ist voller Zorn. Und er fordert sie unmissverständlich unter Androhung der Todesstrafe auf, macht jetzt mit. Nun, bisher war es sehr beeindruckend, dass die drei Freunde nicht mitgemacht haben. Aber jetzt wird es wirklich ernst. Aus dieser allgemeinen Androhung wird jetzt eine sehr persönliche. Und so stellt sich jetzt die Frage, ob es nicht vielleicht doch an der Zeit wäre, den Widerstand aufzugeben. Na, ganz ehrlich, dafür gäbe es gute Gründe, oder? Ich meine, wer hätte schon was davon, dass sie jetzt weiter nicht mitmachen oder dann umgebracht werden, nur weil die sich vor diesem blöden Bild nicht verneigt haben? Wer sollte dann dem Volk, diesem ungläubigen Volk, noch Gott bezeugen? Sie hätten ja auch so still sagen können, ja Gott, das meinen wir aber nicht ernst, unsere Herzen gehören dir, machen halt so ein bisschen mit. Das verstehst du doch, Gott, oder? Ganz im Ernst, ich glaube, wir alle kennen so Argumente, oder? Gründe, die wir vorbringen, warum wir dann doch irgendwie mitmachen, auch wenn wir es natürlich nicht so meinen. Die Gefahr ist, dass wir uns das dann so hinrechtfertigen, nicht wirklich treu zu sein, nicht Gott wirklich treu zu sein. Ich glaube, es ist gut, dass wir für uns klar haben, da wo diese drei Männer jetzt diesem großen Druck widerstehen, wo sie treu bleiben, da sind wir oft nicht treu. Wir sehen, wie Schadrach, Meschach und Abednego tatsächlich standhaft bleiben, ab Vers 16. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Ha. Ihr lieben Schadrach, Meschach und Abednego, die vertrauen dem allmächtigen Gott ohne Wenn und Aber. Und deswegen machen sie nicht mit bei dem allgemeinen angeordneten Götzendienst. Seht ihr, wie sie sich komplett in Gottes Hand geben? Sie fürchten König Nebukadnezar und all seinen Drohungen nicht, denn sie wissen, wer letztendlich Macht hat. Macht über ihr Leben. Sie wissen, dass ihnen nur das geschehen wird, was Gott in seiner Allmacht zulässt. Und sie vertrauen darauf, dass Gott retten kann, wenn er will. Ihr Lieben, wir lernen hier eine wichtige Lektion. Gottes Allmacht zu vertrauen heißt, getrost aus Gottes Hand zu nehmen, was auch immer er uns gibt. Okay, ich möchte das nochmal sagen. Gottes Allmacht zu vertrauen heißt, getrost aus seiner Hand zu nehmen, was auch immer er uns gibt. Wer auf den vollkommen guten und allmächtigen Gott vertraut, der kann beten, dein Wille geschehe. So wie die drei Freunde es hier tun. Und tatsächlich sieht es so aus, als würde Gott nicht wollen. Als hätte Gott andere Dinge vor. Ab Vers 19 lesen wir, dass Nebukadnezar in einem noch blinderen Zorn die drei jetzt in den Feuerofen werfen lässt. Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm. Und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach, Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. An dieser Stelle mag man sich fragen, ob es wirklich so weise war, dass sich diese drei Freunde ganz in Gottes Hand gaben. Ich möchte das bewusst an dieser Stelle sagen, weil viele von uns wissen, wie es dann weitergeht und dann liest man da so drüber hinweg. Aber uns muss klar sein, hier stehen die drei Freunde, die haben sich gerade ganz in Gottes Hand gegeben, haben gesagt, unser Gott kann retten und jetzt werden sie da hineingeworfen. Sieht so aus wie das sichere Ende. Sie werden in den Feuerofen geworfen und der ist so heiß, dass die Wachleute, die nur oben an die Kante kommen, schon von den Flammen verzehrt werden und sterben. Ist es wirklich so weise, auf Gottes Allmacht zu vertrauen? Nun ab Vers 24 sehen wir, dass diejenigen, die auf den allmächtigen Gott vertrauen, nun erleben dürfen, dass er auch der allgegenwärtige Gott ist, der sie aus jeder Not rettet. Vers 24. Da entsetzte sich König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Wow. Okay, ich weiß nicht ganz genau, wie das mit dem Ofen ausgesehen haben muss. Und bevor ihr mir alle dann Bilder schickt, die ihr im Internet gefunden habt, die habe ich auch gesehen. Ich weiß trotzdem nicht genau, wie das ausgesehen hat. Auf jeden Fall hat Nebukadnezar irgendwie einen Blick in den Feuerofen und sieht zwei erstaunliche Dinge. Zum einen sieht er, das Feuer kann den drei Freunden nichts anhaben. Als die aus dem Ofen herausgeholt werden, wohlgemerkt, dessen Flammen so heiß waren, dass die Wächter, die sie dahin brachten, schon allein durch die Hitze getötet wurden, kommen sie von Nebukadnezar und das heißt, ihre Haare und ihre Mäntel waren völlig unversehrt, sie rochen nicht mal nach Feuer. Das ist das eine Erstaunliche, wirklich Erstaunliche. Und das zweite ist, dass Nebukadnezar im Ofen einen vierten Mann sieht, der aussieht, als wäre er der Sohn der Götter. Nun, manche Ausleger meinen, dass es sich dabei um eine alttestamentliche Erscheinung des Christus handelt. Das mag sein. Wird hier nicht klar gesagt, weiß ich nicht. Andere gehen davon aus, es war einfach ein Engel, den Gott gesandt hatte. Kann sein, ich weiß es nicht. Letztendlich spielt es, glaube ich, keine ganz große Rolle, wer dieser vierte Mann ist. Klar ist, dieser vierte Mann, der nachher nicht wieder mit rauskommt, der so auch irgendwie wieder weg ist, ist auf jeden Fall jemand, der von Gott gesandt war und nun denen geholfen hat, die auf Gott vertraut haben. So in gewisser Weise ist das jetzt die Geschichte. Das ist der Bericht. Es gibt noch ein paar abschließende Verse, werden wir auch noch kurz betrachten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir an dieser Stelle kurz innehalten und uns fragen, wo finden wir uns eigentlich wieder in diesem Bericht? Denn unsere natürliche Tendenz ist, lasst uns sein wie Schadrach, Meschach und Abednego. Und dann schauen wir in unsere Herzen und sagen, ah, wird eng. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und ich glaube, wir haben gerade schon darüber nachgedacht, dann sind wir oft so viel mehr wie die vielen Menschen, die mit anbeten, dieses Götzenbild. Ja, wir sind oft mehr wie König Nebukadnezar, der selber irgendwie gut rauskommen will aus der Show. Und wir sind gar nicht so sehr wie Schadrach, Meschach und Abednego. Und es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Weil wir sonst verkennen, was dieser Bericht uns vor allem lehren will. Schadrach, Meschach und Abednego weisen uns nämlich hin auf jemanden, der so ganz anders ist als wir. Auf den einen, der immer treu war. Einen, der nie zum Götzenanbeter wurde. Einem, der sich immer ganz seinem himmlischen Vater anvertraut hat. Sie weisen uns hin auf Jesus Christus. Tatsächlich würde Jesus Christus viele Dinge, die Schadrach, Meschach und Abednego hier durchleben mussten, später in seinem Leben durchleben. Nicht? Auch Jesus wurde einst aufgefordert, niederzuknien und anzubeten, als er 40 Tage in die Wüste geführt wurde nach seiner Taufe und der Satan ihn versuchte in seiner Schwäche und ihm Macht und Herrlichkeit auf Erden anbot und sagte, wenn du mich nur anbetest, so soll es alles dein sein. Aber ähnlich wie Schadrach, Meschach und Abednego widersetzte Jesus sich dem Druck und er sagte, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er gab sich nicht hin der falschen Anbetung. Ungefähr 3 Jahre später wusste Jesus, dass die Zeit für ihn nun gekommen war, dass er für die Sünden der Welt sterben sollte. Und ganz ähnlich wie Schadrach, Meschach und Abednego wusste er, dass es einen gibt, der ihn retten kann. So wie sie betete er und erkannte, Gott Vater, wenn du willst, rette mich. Aber so wie Schadrach, Meschach und Abednego sagt er auch, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ganz anders als Schadrach, Meschach und Abednego wurde Jesus letztendlich nicht verschont. Weil er sterben musste. Weil es Gottes guter Plan war, weil es Gottes perfekter Wille war, dass er sterben sollte. Das war notwendig. Weil er durch seinen Tod die gerechte Strafe, die wir alle für unseren regelmäßigen Götzendienst und alle unsere anderen Sünden verdient gehabt hätten, auf sich genommen hat. Er musste sterben für uns. Und dann hat er den Tod überwunden. Er ist der nun lebendige Herr und Retter, den wir alle so dringend brauchen. Ich möchte dich fragen, erkennst du, dass du diesen Retter brauchst? Wenn du im ersten Teil der Predigt gedacht hast, nö, also ich würde nie mitmachen bei Götzenanbetung, ich bin immer treu, dann kann dir dieser Jesus nichts bieten. Aber wenn du anfängst zu ahnen, dass vielleicht auch du dein Leben nicht immer so lebst, wie du es leben solltest, wenn du anfängst zu ahnen, dass es tatsächlich einen Gott gibt, einen vollkommen guten und allmächtigen Gott, der es wahrhaft verdient, dass wir ihn anbeten, dann wird dir vielleicht langsam bewusst, das habe ich nicht immer getan. Und uns muss klar sein, während König Nebukadnezar und sein goldenes Standbild nicht wirklich Anbetung verdient haben, das war einfach verordnet worden, hat der Gott, der uns geschaffen hat, der Gott, der vollkommen gut ist, voller Weisheit ist, voller Liebe ist, hat dieser Gott verdient, dass wir ihn anbeten. Er ist unser Schöpfer und er ist der Gott über alle Dinge. Und ähnlich wie König Nebukadnezar wird auch dieser Gott es nicht für alle Zeit tolerieren, dass Menschen ihn nicht anbeten, dass sie ihn ignorieren, dass sie gegen ihn rebellieren. Rebellion gegen einen sündigen König, der zur Sünde aufruft, ist gut und richtig. Rebellion gegen einen heiligen Gott, der nur Gutes sagt und Gutes von uns verlangt, ist ein echtes Problem. Und so wird der Sohn Gottes, der gekommen ist, um für uns Gericht zu erleiden, wiederkommen, um eines Tages all diejenigen zu richten, die nicht sich diesem Gott zuwenden, die sich nicht ihm zuwenden. Aber es ist ganz wichtig, dass wir noch eine Sache erkennen. Bei König Nebukadnezar, da gab es nur zwei Optionen. Voller Zorn, geh auf die Knie und bete an. Bei unserem Gott, voller Liebe. Ich sende meinen einen geliebten Sohn, damit er für dich leidet. Er wird immer anbeten, sodass du in deiner Untreue bestehen kannst. Zu ihm fliehen wir also nicht aus Angst vor allem, sondern weil er so gut ist. Wenn du diesen Retter, diesen Jesus Christus noch nicht wirklich erkannt hast, dann ist es mein Wunsch und meine Bitte, lerne ihn kennen und finde in ihm den Retter, den wir alle brauchen. Dazu ist er gekommen. Nun, wir Christen, die wir ihn kennen, die wir ihn bekennen, wir brauchen diesen Retter jeden Tag auch, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe beim Schreiben dieser Predigt an so vielen Stellen gedacht, die schreibe ich eigentlich nur über mich. Hoffentlich merkt es nicht jeder. Ich bin so anders wie Schadrach, Meschach und Abednego. Ich muss feststellen, wie leicht mein Herz sich von Gott abwendet und sich irgendeinem Götzen zuwendet, wie schnell mir andere Dinge viel wichtiger werden. Ich weiß, wie sehr ich danach strebe, selber Gott zu sein. Weil ich möchte, dass Menschen mich mögen, mich anbeten, zumindest mich irgendwie gut finden. Ich bin bereit, dafür Dinge zu tun, die Gott nicht ehren. Ja, ich raube ihm damit die Ehre, die ihm gebührt. Wenn dich das beschreibt, dann sieh auf den, der größer und besser ist selbst als Schadrach, Meschach und Abednego. Sieh auf Jesus. Er hat das Gericht, das du und ich verdient hätten, auf sich genommen. Wir müssen also, wenn uns Gott das Wort überführt, jetzt nicht als geprügelte Hunde nach Hause gehen oder sagen, ab morgen versuche ich es irgendwie besser zu machen. Wir dürfen uns an Jesus hängen und sagen, hier ist mein Retter. Es gibt keine Verdammnis für die, die zu ihm gehören. Und allein durch den Glauben gehöre ich zu ihm. Sei ermutigt, lieber Christ, der noch mit Götzendienst ringt. Du hast einen Retter. Er hat den Feuerofen für dich ertragen. Er ist treu. Auch da, wo wir untreu sind. Und noch mehr. Er steht uns in allen Herausforderungen unseres Lebens treu zur Seite. Nicht nur, dass er uns nicht in den Feuerofen wirft. Da, wo wir in dem Feuerofen großer Herausforderungen und großer Nöte sind, da ist er immer bei uns. Kennen wir Jesus nicht so? Nicht so wie die drei Freunde im Feuerofen, die diesen vierten Mann an ihrer Seite hatten. So ist dieser vierte Mann, wer auch immer es genau war, an deiner Seite. Jesus Christus hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage, bis an der Weltende. In den großen Herausforderungen deines Lebens, in den großen Nöten deines Lebens, ich bin da. ein ganz praktischer Weg, wie Jesus da ist für die, die zu ihm gehören, ist durch sein Leib, durch die Gemeinde. Deswegen möchte ich dir Mut machen, wenn du durch schwere Zeiten gehst, bring es zum Herrn im Gebet. Aber dann vertraue dich auch Geschwistern an. Ein Weg, wie Jesus dir zur Seite stehen möchte, ist, dass er Geschwister an deine Seite stellt, damit der Leib Christi wirken kann. Damit wir einander unterstützen können, in Herausforderungen füreinander beten können. Und letztendlich dürfen wir wissen, der Herr selbst ist bei uns alle Tage. Er wird uns sicher durch alle Nöte hindurchbringen. Er wird uns sicher an ein großes Ziel bringen. Denn bei ihm gibt es eine Zukunft über den Tod hinaus. Bei ihm gibt es eine Befreiung selbst von dem, was uns heute noch das Herz schwer macht. Er will uns eines Tages an einen Ort bringen, wo es keine Götzen mehr gibt, die wir anbeten könnten und wo unsere Herzen keine Götzenfabriken mehr sind. An einen Ort, an dem wir befreit sein werden von all dem äußeren Druck und von der Not, die unsere eigenen Herzen uns machen. Nicht dazu wird er uns durch das Tal des Todes hindurchführen. Und lieber ältere Christ, der du vielleicht an der Schwelle des Todes stehst, der du vielleicht nicht mehr so weit zu gehen hast und Angst hast vor dem Feuerofen, der da auf dich zukommt. Der Tod ist der letzte Feind. Keiner will den Tod erleben, aber sei getrost. Der Herr hat gesagt, ich gehe mit dir. Mein Stecken und Stab trösten dich, wenn du durch das Tal des Todes gehen musst. Und ich werde dich führen hin zu einem Ort, wo du für alle Ewigkeit Herrlichkeit erlebst. Und am Ende unseres Textes, am Ende unseres Predigttextes, ab Vers 28, da scheint es fast so, als hätte König Nebukadnezar etwas verstanden. Jetzt ordnet er an, dass kein Götzendienst mehr sein solle, sondern nur noch Gott angebetet werden soll. Ich lese uns die letzten Verse unseres Predigttextes. Da fing König Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben. Ist das nicht großartig? Der König lobt den Gott, der Menschen dazu gebracht hat, ihm nicht zu gehorchen. Die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihr Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Der König gab Schadrach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Ihr Lieben, es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Das ist der Gott, für den wir leben dürfen, den wir anbeten dürfen und der uns immer wieder rettet, wenn wir fallen. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns dem äußeren Druck unserer Welt und dem Verlangen unserer Herzen nach Götzendienst widerstehen. Wir dürfen unserem allmächtigen Gott vertrauen. Die Götzen kommen und gehen, aber unser Gott ist ewig. Und er ist bei uns alle Tage, bis an der Weltende. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, hinein in diese götzenanbeterische Zeit, um Menschen wie uns zu retten, die Herzen haben, die so oft alles Mögliche anbeten, nur nicht dich. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und uns vorgelebt hast, was es heißt, ein ganz hingegebenes Leben im Gehorsam Gott gegenüber zu leben. Voller Freude an dir und einem mutigen und klaren Widerstehen aller Versuchung zum Götzendienst. Danke, Jesus, dass du uns gekommen bist als Vorbild und danke, dass du so viel mehr bist als nur ein Vorbild. Danke, dass du wusstest, dass wir scheitern werden, daran deinem Vorbild nachzueifern. Und danke, dass du deshalb das Gericht, den Zorn auf dich genommen hast, sodass wir Vergebung finden können. Herr, so möchte ich dich bitten für mich und für uns alle. Herr, vergib uns unseren Götzendienst. Verändere unsere Herzen. Hilf uns, dir mehr zu vertrauen, dich mehr zu lieben. Und danke, dass du uns durchträgst, dass du uns treu zur Seite stehst, gerade auch da, wo wir untreu sind. Herr, wir beten dich an. Amen.